SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Manfred Lautenschläger ist der Gründer und der langjährige Chef des Finanzdienstleisters MLP. Er hat seine eigene, nach ihm persönlich benannte Stiftung. Heute Vormittag ist er bei uns. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Herr Lautenschläger, die Frage, wie geht's Ihnen, ist immer sehr schnell gestellt. In Ihrem Fall hat es eine besondere Bewandtnis damit, weil Sie ja vor 2 Jahren einen außerordentlich schweren Radunfall hatten.
Ich hatte den Oberschenkelhals gebrochen, einen doppelten Beckenbruch und einen Trümmerbruch im linken Ellbogen, lag 4 Wochen in der Klinik, war 6 Stunden operiert worden, was beim 80-Jährigen keine Kleinigkeit ist, wurde aber hervorragend operiert. Aha. Und den Rest habe ich dann in der Reha selber in die Hand genommen.
Wie viele Ärzte gab es damals, die doch sehr daran gezweifelt haben, ob Sie in dieser Form nochmal auf die Beine kommen?
Beim 80-Jährigen genügt an sich schon der Oberschenkelhalsbruch, dass man sagt, ob der wohl nochmal normal laufen kann. Mhm. Und ein hochrangiger Mediziner meinte mir, na, hinterher wirst du halt so den Seemannsgang haben. Aha. Ich habe auch keinen Seemannsgang, ich laufe normal.
Weil Sie ein Mensch sind, der über all die Jahre und Jahrzehnte sehr viel auch kompensieren konnte mit Disziplin und Selbstdisziplin?
Da war meine Vorerkrankung, Diabetes durch eine Pankreasoperation vor 40 Jahren, natürlich, wenn ich das so fast zynisch sagen darf, eine gute Schule.
Was ist damals eigentlich konkret passiert? Wie kamst du diesem Unfall?
Wir fuhren in dieser 350-Mann-Kolonne. Ich habe die Teilnehmer morgens als Veranstalter begrüßt und gesagt, denkt dran, wir machen das seit über 20 Jahren, wir fahren kein Rennen. Es ist eine gemütliche Ausfahrt. Und da meinte einer, sich partout durch die Lücke drücken zu müssen. Der linke Teilnehmer war ich und den hat er vom Rad gerempelt.
Konsequenz dieser ganzen Geschichte, Sie fahren nicht mehr Rennrad. Stattdessen steht das Rennrad fest montiert auf Ihrer Terrasse?
Nein, ein Ergometer. Und das Rennrad habe ich einem Radverein geschenkt.
Das Rennrad, mit dem Sie verunfallt sind?
Ja, also das Rad hat es prima überstanden.
Okay, also Radrennen und beziehungsweise mit dem Rennrad Radfahren geht nicht mehr. Wie halten Sie sich ansonsten fit?
Fahrradergometer. Ich habe im reifen Alter von über 60 mit dem Golfen angefangen, kann immerhin so gut golfen. Also ich bin kein Spitzengolfer, dass es riesen Spaß macht. Meine Frau ist mindestens so gut wie ich. Die war früher mal eine tolle Tennisspielerin und hat es leichter gelernt als ich. Da haben wir viel Spaß miteinander und gehen vielleicht 1-2 Mal 9-Loch Golf spielen. Dann habe ich noch einen Ruder-Ergometer. Nebenbei bemerkt, ich halte den deutschen Rekord der über 80-Jährigen im 30-Minuten Trockenrudern.
30 Minuten Trockenrudern, welche Strecke sozusagen übertragen legen Sie da zurück?
6.700 Meter.
6,7 Kilometer.
Ja.
Das klingt nach ziemlich viel.
In Starnberg werden seit vielen Jahren die deutschen Trockenrudermeisterschaften seit 30 Jahren ausgetragen. Ich selber unterhalte als Hobby einen Fitnesscenter. Und da sind wir zum Fernduell angetreten. Ich bin also sowohl bei den 70-Jährigen, auch dann bei den 80-Jährigen wäre ich deutscher Meister geworden. Und nebenbei habe ich noch den deutschen Rekord aufgestellt.
Die Vita des Manfred Lautenschläger, möglicherweise auch ein Filmstoff für Hollywood, aus dem einfachen Grund, Sie kommen aus sehr überschaubaren Verhältnissen und sind dann mit dem, was Sie beruflich geleistet haben, ein sehr reicher, ein sehr vermögender, ein sehr wohlhabender Mensch geworden. Hat irgendjemand filmtechnisch schon mal bei Ihnen angeklopft?
Nein.
Möglicherweise passiert jetzt insofern etwas, als vor wenigen Tagen Ihre Autobiografie erschienen ist, die Sie Frage selbst geschrieben haben?
Die habe ich von einer befreundeten Journalistin schreiben lassen. Ich habe jedes Kapitel Korrektur gelesen, zum Teil auf Fakten hin korrigiert, ab und zu auch stilistisch eingegriffen.
Hatten Sie Skrupel, sich mit einer Autobiografie doch sehr ins Schaufenster zu stellen?
Es schreiben so viel. Bücher über ihr Leben, ob man dann den Verdacht gerät, der Nabelschau sich wichtiger vorkommt, als man ist. Ein auslösender Faktor war mein 80. Geburtstag. Aha. Da wurden für mich von Firma, aber auch von meiner Frau, alte Fotos gezeigt, die ich zum Teil gar nicht mehr kannte. Aha. Und da kam natürlich Nostalgie auf Und dann fing es an, in mir zu arbeiten. Mensch, es war wirklich spannend. Und ich habe den Krieg noch erlebt, bewusst erlebt. Das Buch beginnt damit.
Kommen wir auch noch drauf im Laufe der Sendung. Haben Sie denn festgestellt, bei der Beschäftigung mit der eigenen Biografie, dass es auch einen Hang dazu gibt, bestimmte Dinge zu schönen?
Da war ich ganz aufmerksam, dass das nicht geschieht. Und wenn was Positives über mich geschrieben wird, ist es nie von mir selber. Also Frau Thoms-Hoffmann, die Journalistin, hat viele Freunde, viele Wissenschaftler, Künstler, mit denen ich von der Stiftung aus zu tun habe, interviewt.
Wenn man denn dann bei so einer Geschichte schlussendlich auch Bilanz zieht dessen, was man geleistet hat, dessen, was einem gelungen ist und auch dessen, was einem misslungen ist, wo würden Sie das bei sich selber festmachen? Wo würden Sie sagen, das ist die eine große Niederlage beispielsweise und das ist der eine große Sieg?
Ich gehe mal ein bisschen zurück. Ich bin Volljurist. Ich hatte einen verkorksten Beginn in einer sehr wirtschaftlich ausgerichteten Kanzlei und habe gesagt, das ist nichts für mich. Und dann wurde ich, man kann sagen, Versicherungsfuzzi. Ja? Volljurist, Beruf willkommener Schwiegersohn und jetzt Versicherungen verkaufen. Zwar mit einer neuen Geschäftsidee, unabhängig von der Gesellschaft und so weiter und so weiter. Und daraus das gemacht zu haben, was wir heute sind, sind gigantische 50 Jahre.
Das war der größte Erfolg, auf den wir im Detail dann auch nochmal im Laufe der Sendung zu sprechen kommen. Was war die größte Niederlage für Sie?
Wir wurden in den DAX aufgenommen. Also wir Studentenclubs, so die älter gewordenen Studenten, waren so weit, dass wir mit 13 Milliarden Firmenwert in den DAX aufgenommen werden mussten. Dass wir nicht so weit waren, intern in unseren Strukturen, steht auf dem anderen Blatt. Und dann waren wir natürlich ganz anders auf dem Bildschirm als vorher. Wir haben Fehler gemacht, auch nicht die, die uns vorgeworfen wurden. Man warf uns Bilanzfälschung vor. Das war von Leuten, die unsere Aktien short gekauft haben und sich der goldene Nase verdient haben dabei. Wir waren im 10-Jahres-Vergleich die erfolgreichste Aktie in Europa. Wir waren der Liebling der Börse. Und jetzt plötzlich waren wir das Spuddelkind. Und das tat verdammt weh.
SWR1 Leute, heute Vormittag mit Manfred Lautenschläger. Jahrgang 1938, noch präziser gesagt, im Dezember des Jahres 1938 auf die Welt gekommen. Ein Kind des Krieges mit noch, wenn Sie zurückgucken, sehr konkreten Erinnerungen.
Ja, wir hatten ja dann so die letzten anderthalb Jahre des Krieges unzählige Bombenangriffe. Meine Mutter ist mit mir und meiner Schwester, man kann sagen, jeden Abend bei Fliegeralarm losgedüst. 300 Meter entfernt war in einer Gaststätte ein tiefer Luftschutzkeller.
Ja, Sie waren in Karlsruhe, Sie haben in Karlsruhe gelebt mit der Mutter und der älteren Schwester. Der Vater war im Krieg.
Vater war im Krieg, ja. Da sind wir praktisch jede Nacht gewesen. Diese Gaststätte ist dann auch in die Geschichte Karlsruhes eingegangen, die Drei Linden hieß sie. Und dieses Haus war in der Nacht vom 4. Dezember 1944 beim schwersten Luftangriff auf Karlsruhe im ganzen Krieg das schwerst betroffene Haus mit 97 Toten.
Und Sie haben auch Tote gesehen?
Ich war kurz vor meinem 6. Geburtstag, also ein bisschen bewusst habe ich, oder sehr bewusst schon mitgekriegt. Ich werde nie vergessen, wie alles einstürzte. Leute neben mir gestorben sind, von Riesenbrocken getroffen wurden. Dann haben sie Pioniere reingeschickt, die uns retten sollten. Und auf einmal drang eine Stimme durch, alles raus, Explosionsgefahr. Die Pioniere konnten raus, wir nicht. Man hat uns morgens um 8 dann den Weg freigebuddelt nach 13 Stunden, die wir drin waren.
Es ist dann für Sie und für Ihre Mutter und die Schwester erstmal gut gegangen. Aber was hat das im, auch im Rückblick mit einem kleinen Kind gemacht, sowas erlebt zu haben?
Das hat gemacht, dass ich bis in meine Jugend von Ende des Teenageralters eine panische Angst vor Gewittern hatte. Dass ich noch heute Probleme habe, in den engen Keller zu gehen. Platzangst von damals, Angst vor Tieffliegern.
Das bedeutet, Sie kennen das Gefühl von Angst, kennen Sie auch das Gefühl von Hunger?
Ja, also unser Abendessen in den letzten im letzten Kriegsjahr waren zwei Scheiben Kommissbrot, wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist so ein ganz trockenes, nicht besonders gut schmeckendes Brot und Margarine drauf. Und nach dem Krieg waren es die Bratkartoffeln. 3 Jahre lang bestand das Abendessen aus Bratkartoffeln. Punkt.
Wie war das dann für Sie, als der Vater nach dem Krieg irgendwann zurückkam? Hat das funktioniert?
Mein Vater kannte ich fast nicht. Der war ständig draußen im Krieg. Und dann hörte ich, wie eine Frau sagt, der Herr Laudenschläger ist da. Aha. Und dann bin ich reingedüst und habe meinen Vater kennengelernt.
Hat das funktioniert? Ich meine, es gibt ja auch die Geschichte von Kindern, die diesen Vater, der ja völlig fremd für sie ist, dann auch abgelehnt haben.
Im Gegenteil, ich habe mich gesehnt nach ihm. Abgesehen davon, dass er das 12. Kind eines Tagelöhners auf dem Land war, eine Erziehung kannte, die darin bestand, je strenger, desto besser und je mehr Prügel, desto besser. Und das hat er dummerweise auch bei seinem Sohn angewandt. Also das hat uns dann später stellenweise doch entfremdet.
Klingt nach einem komplizierten Verhältnis.
Es ging so weit, dass ich war 17 und er wollte eine Meinungsverschiedenheit zwischen uns in bewährter Weise erledigen, indem er auf mich losging. Ich war mittlerweile Rennruderer und sportgestellt. Und als ich die Augen wieder aufmachte, hatte ich meinen Vater am Kragen. Und den Blick von ihm werde ich nie vergessen.
Unser Gast heute Vormittag in SWR1, Leute, ist Manfred Lautenschläger, Gründer, langjähriger Chef des Finanzdienstleisters MLP. Ein Mann, der es aus kleinen Verhältnissen zu sehr viel Wohlstand gebracht hat. Punkt 1. Punkt 2, Herr Lautenschläger, der sich auch bezeichnen würde als Alt-68er?
Ja.
Inwiefern?
Also ich war knapp 30 Jahre alt und da ging es schon zur Sache mit Demonstrationen.
In Heidelberg damals?
In Heidelberg und meine schönste Demonstration war der Karfreitag 1968.
Aha.
Am Gründonnerstag 1968 war das Attentat auf Rudi Dutschke. Und damals wurden spontan in Deutschland zu den Druckereien gegangen, die Bild-Zeitung druckten. Das waren, soweit ich weiß, 7 Druckereien im Bundesgebiet,
aha,
um die Auslieferung der Bild-Zeitung zu verhindern. Die 68er und STS und Dutschke in Grund und Boden geschrieben haben. Dutschke, Volksfeind Nummer 1 und solche Dinge. Und wir kamen zum Bechtle Verlag in Esslingen.
Okay.
Da war eine Brücke, die wir mit Autos blockieren konnten. Und es lagen ganz viele geschälte Baumstämme rum für Telegrafenmasten. Mit denen machten wir eine Straßensperre auf der anderen Seite der Straße, zwar direkt am Neckar. Und die Polizei hat das wohl verschlafen.
Aha.
Wir waren dann die einzig erfolgreiche Verhinderung der Auslieferung der Bildzeitung. Auf dem Neckar schwammen Dutzende von Kubikmetern Zeitungen der Bildzeitung herum.
Dieser Rudi Dutschke, der ja dann Jahre später an den Spätfolgen dieses Attentats gestorben ist, den haben Sie, glaube ich, in Heidelberg auch persönlich erlebt.
Ja.
Hat der Eindruck auf Sie gemacht?
Ja.
Inwiefern?
Absolut. In dem, was er gesagt hat, hat er das wiedergegeben, was wir jungen Leute damals fühlten.
Mhm.
Nach dem Krieg, da gab es nur eines für die Überlebenden, Aufbau, Aufbau und nochmal Aufbau. Und wir waren die Jungen. Wir hatten damit ja im Grunde nichts am Hut. Und so der Auslöser war ja damals die Hamburger Studenten unter den Talaren, der Muff aus 1000 Jahren. Und Auslöser dann später war der Mord, kann man sagen, an Benno Ohnesorg in Berlin 1967.
Aha.
Auch begonnen hatte es an sich schon 1962. Spiegelaffäre. Wir waren alle Spiegelfans damals. Und was damals abging, das war unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten einfach eine Riesenschweinerei.
Also Protestbewegung in den 60er Jahren, das war zum einen der Aufstand erstmal gegen die eigenen Eltern, weil man plötzlich auch wissen wollte, welche Rolle die gespielt haben während des Nationalsozialismus. Und es war auch der Protest gegen den Krieg der Amerikaner in Vietnam.
Wir hatten in Heidelberg damals ein wunderbares Studentenkabarett, das Beste in Deutschland mehrfach ausgezeichnet wurde. Wolfgang Neuss hat mit denen zusammengearbeitet, kennen Sie sicherlich noch, den wunderbaren Erkennungssong hatten, der ein Refrain hatte, Frack und Uniform und die stolze Reserviertheit gehen oft konform mit der Dummheit und Borniertheit. Ich glaube, das hat viel ausgedrückt.
Dann kam der neue Bundeskanzler Willy Brandt, dann kam die neue Ostpolitik, auch für Sie im Rückblick sowas wie ein gesellschaftlicher Aufbruch, den Sie damals toll fanden?
Ja, und dass Brandt das geöffnet hat mit Bahr zusammen, seine Berater, das war neu und ganz wichtig. Dieser Kniefall damals im Warschauer Ghetto, das war sensationell.
Manfred Lautenschläger, unser Gast heute Vormittag in SWR1. Leute, also der Mann, der es fertiggebracht hat, dass aus einer Kneipenidee eine Firma, ein Konzern geworden ist mit einem Jahresumsatz von 750 Millionen Euro. Sie sind aus dem operativen Geschäft, glaube ich, schon relativ lange draußen. Oder sind Sie da im Hintergrund fädenziehend immer noch mit von der Partie?
Ich hatte einen festen Zeitplan, den ich ganz konsequent eingehalten habe. Mit 60 habe ich den Vorstandsvorsitz abgegeben, wurde Aufsichtsratsvorsitzender. Mit 70 habe ich den Vorsitz im Aufsichtsrat abgegeben, wurde nur noch normales Aufsichtsratsmitglied. Mit 80 bin ich ausgeschieden und habe an meinen Sohn Matthias übergeben.
Und an wie vielen Tagen in der Woche denken Sie, Sie könnten den Job eigentlich sehr viel besser machen als diejenigen oder derjenige, der es jetzt macht?
An gar keinem Tag, denn der macht den Job so super, da könnte ich nicht nur nichts besser machen, ich fürchte, so gut könnte ich das gar nicht machen. Ich bin nach wie vor jeden Vormittag im Büro, aber nicht um reinzureden, sondern ich habe noch ein paar andere Tätigkeiten, wie meine Stiftung beispielsweise. Ich habe zwei Hände voll, glaube ich, Ehrenämter. Und ich habe den Jour fix mit Dr. Schröder-Wildberg, unserem Vorstandsvorsitzenden, jeden Freitag abwechselnd treffen wir uns entweder um 12 zur Tasse Kaffee oder um 1 zum Mittagessen.
Über die Stiftung werden wir im Laufe der Sendung noch reden.
Okay.
Bleiben wir nochmal bei der Firma und dem, was Sie vorhin zu Beginn der Sendung auch als größte Niederlage bezeichnet haben. Das war das Jahr 2002. Da gab es dann plötzlich einen Umsatzeinbruch, dann gab es staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, dann gab es die Anklage gegen drei Manager und eine verheerende Presse.
Ja.
So war das damals.
Ja.
Wie haben Sie es erlebt?
Ich glaube, dass ich für viele ein Anker war damals, denn Sie müssen auch den Berater sehen, der an der Front ist, der zum Kunden kommt, der übertrieben formuliert sagen muss, ich komme von MLP, bin aber trotzdem ein anständiger Mensch, ja. Dass diese Berater von mir den Rückhalt gekriegt haben, wir sind, was wir immer waren, und die Anschuldigungen sind falsch. Ich stehe dafür. Die sind falsch, die sind gezielt. Und in 3 Jahren wird in der Zeitung ein 5-Zeilen-Erwähnung kommen, Verfahren gegen MLP eingestellt, und genau so ist es gekommen.
Wie gefährlich war die Situation damals für Sie? Wie knapp an der Pleite sind Sie vorbeigeschrammt?
Wenn die Mitarbeiter die Panik gekriegt hätten und das Unternehmen verlassen hätten, dann hätten wir die Pleite anmelden müssen. Ansonsten haben wir zunächst nahezu normale Zahlen geschrieben und dann bald wieder normale.
Wie lange hat es gedauert, bis es dann tatsächlich stabil wieder nach oben gegangen ist?
Wichtig war der Wechsel im Vorstandsvorsitz, und das war 2003. Zum Anfang 2003 holten wir Uwe Schröder-Wildberg als Finanzchef, und ein Jahr später schied sein Vorgänger aus und er wurde Vorstandsvorsitzender, obwohl der Jüngste unter den Vorständen und obwohl erst ein Jahr dabei, und machte einen super Job.
Manfred Lautenschläger ist von Haus aus Jurist. Er ist ein sehr erfolgreicher Finanzdienstleister geworden, und eigentlich ist es ein Wunder, dass er heute noch lebt. Sie haben mit Anfang 40 die Diagnose bekommen, Bauchspeicheldrüsenkrebs, also mit die schlimmste Diagnose, die man kriegen kann. Mit welchen Überlebenschancen?
Ich würde sagen, damals, 1980, nein, es war bei die ersten 5 Jahre zu überleben bei 1%.
Wussten Sie das?
So exakt nicht. Meine Frau, der ist es gesagt worden.
Aber Sie wussten, dass es sehr, sehr eng wird.
Ich wusste, dass es eng wird, aber ich habe verdrängt, verdrängt und nochmal verdrängt.
Verdrängt heißt, Sie haben gekämpft und gehofft und gehofft und gekämpft?
Ich habe ganz schnell angefangen, normal zu leben. Normalerweise war damals der Klinikaufenthalt 8 Wochen nach so einer Operation, wenn man sie überlebt hat. Ich bin nach 2 Wochen rausgegangen. Ich wollte raus.
Ja. Wobei, wenn ich das sagen darf, diese Operation schon ein Monsterunternehmen ist, ne?
Ja, wenn jetzt Mediziner zuhören, die biblische Operation sagt denen was. Da wird einem die gesamte Bauchspeicheldrüse rausoperiert, 2 Drittel vom Magen, der 12-Fingerdarm, die Milz und die Gallenblase.
Okay.
Ich kann nur sagen, der Rest blieb drin.
Also da ist relativ viel ausgeräumt worden.
Da ist viel ausgeräumt worden.
Wie funktioniert das ohne Organe, die man ja für irgendwas eigentlich braucht? Ja,
gerade die Bauchspeicheldrüse ist ein Kraftwerk von Verdauungsapparat. Da gibt es heutzutage Gott sei Dank Enzyme, die man schlucken kann, sonst können wir gar nicht überleben.
Aha.
Damals, vor 40 Jahren, wenn man da einem Arzt gesagt hat, ich kenne einen, der lebt ohne Bauchspeicheldrüse, aber bestimmt die Hälfte von den Medizinern hat gesagt, gibt's nicht.
Ja. Sie sind dann Diabetiker geworden, das war klar.
Ja.
Mit welchen Folgen und mit welchen Einschränkungen?
Dass ich Insulin spritzen muss, mehrfach am Tag. Also ich mache nicht so morgens eine gewisse Portion, abends eine gewisse Portion. Ich habe mich über 30 Jahre lang mehrfach am Tag in den Finger gestochen, um Blutzucker zu kontrollieren. Heute geht das eleganter, indem man einfach einen kleinen Computer am Oberarm hat und den Blutzucker abrufen kann und kann entsprechend reagieren.
Also wir sitzen jetzt hier an einem Montagnachmittag zusammen ich gucke auf die Uhr, 14.18 Uhr. Wann haben Sie zuletzt sich gemessen?
Im Zug, also vor gut 2 Stunden, aber ich kann es Ihnen mal vorführen mit diesem Gerätchen. Das halte ich jetzt hier einen ganz kleinen Computer.
Ja.
Und mein Blutzucker ist 127, viel besser geht's nicht.
Okay, also ich wollte gerade sagen, da müssten Sie mich aufklären, die Zahl 127.
Also 100 ist der theoretische Idealwert. Man soll nicht zu nah runtergehen, weil die Gefahr der Unterzuckerung ist eben gewaltig.
Mhm.
Auf der anderen Seite soll der möglichst selten zu hoch sein. Das verursacht dann die Spätfolgen.
Haben Sie auch festgestellt in der Beschäftigung mit diesem Thema, dass man heute besser mit diesem Bauchspeicheldrüsenkrebs fertig werden kann? Oder ist das nach wie vor sehr, sehr schwierig und kompliziert?
Ja und nein. Die Operationstechniken sind wesentlich besser geworden. Wir haben ja in Heidelberg den Papst der Pankreaschirurgen, Professor Büchler, also weltweit anerkannt. So gut wurde früher nicht operiert, klar. Und das Leben hinterher sich einzurichten, ist auch einfacher geworden. Aber wenn das Schicksal zuschlägt, hast du mit allen Fortschritten der Medizin keine Chance.
Sie sind jemand, der sich mit eigener und nach Ihnen selbst benannter Stiftung für andere Menschen einsetzt. Sie haben beispielsweise eine Begegnungsstätte für ehemalige Zwangsarbeiter auf den Weg gebracht und finanziert. Warum war Ihnen das wichtig?
Das basierte einmal auf meiner Freundschaft mit der Vorsitzenden des Freundeskreises Heidelberg-Simferopol auf der Krim, Magda Melter, die dort sehr engagiert immer arbeitete. Ich hatte ein Kindheitserlebnis. Wir lebten das letzte halbe Jahr nach dem Bombenangriff auf dem Land bei der Schwester meiner Mutter. Und da war ein 14-, 15-jähriges Mädchen aus der Ukraine, Clara hieß sie, die bei einer Freundin meiner Mutter war, sehr gut behandelt wurde. Es war eine sehr nette Frau, die Rotz und Wasser heulte, als sie wieder zurück musste, weil sie wusste, was ihr bevorsteht, nämlich Deportation nach Sibirien und so weiter. Und diese Mädchen, die damals von den Nazis nach Deutschland als Zwangsarbeiterin geholt wurden, waren mittlerweile ältere Damen.
Mhm.
Und ich habe dann ein altes Haus, ein baufälliges, gekauft in Simferopol. Das haben wir renoviert.
In der Ukraine?
Simferopol ist auf der Krim.
Auf der Krim?
Auf der Krim,
okay.
Ja. Jetzt wieder Russisch. Ne?
Ja, klar.
Und das wurde ein wunderbarer Treffpunkt für diese alten Damen. Wir haben auch einen Medizinerdienst eingerichtet, dass einmal die Woche eine Oberärztin kam. Diabetes ist auch dort zum Beispiel ein Thema. Und das ist eine wunderbare Einrichtung geworden, ein Treffpunkt für die Menschen dort.
Sie haben sich auch oder setzen sich nach wie vor ein für eine Kooperation mit Sinti und Roma. Warum liegt Ihnen das besonders am Herzen?
Ich bin seit jetzt 20 Jahren übrigens mit Erwin Teufel zusammen im Kuratorium der Sinti und Roma. Das Zentrum ist ja in Heidelberg. Ich wurde einfach damit konfrontiert, sie sind die Vergessene. Minderheit, an der Völkermord begangen wurden von den Nazis. Zwar keine 6 Millionen, aber über 1,5 Million. Und sie haben bei weitem nicht den öffentlichen Einfluss, den die Juden haben. Das ist in keinster Weise antisemitisch gemeint. Ich darf darauf hinweisen, dass ich der erste Ehrensenator der jüdischen Hochschule in Heidelberg bin.
Also ich habe das auch nicht so verstanden.
Nein,
ich denke,
es geht
auch die Hörerinnen und Hörer haben das so nicht verstanden. Aber um nochmal auf die Sinti und Roma zu kommen, die ja auch dramatisch verfolgt und vernichtet wurden im
Heute jährt es sich übrigens, dass die Auflösung des Zigeunerlagers in Auschwitz, da wurden 3.500 Roma ermordet. Und weil die Nazis das Lager aufgegeben haben.
54. Warum existieren in Deutschland nach wie vor so viele Klischees und Vorurteile Sinti und Roma betreffend?
Ich glaube, dass das historisch bedingt ist, dass ja immer wieder die Zigeuner, das fahrende Volk, all diese Dinge, diese schrecklichen oder diese Vorurteile. Romani Rose, der Vorsitzende, ist da ganz allergisch dagegen, zu Recht, denn Zigeuner ist ein Schimpfwort.
Eben, ich wollte gerade sagen, also ich habe jetzt gelernt, dieses Z-Wort benutzt man genauso wenig, wie man
richtig.
Das N-Wort benutzt. Und man kann
das
ja,
ist auch ganz Sie, wichtig.
Ja, man kann ja also bei vielem, was jetzt so sprachtechnisch in der Diskussion ist, ein paar Vorbehalte anmerken und anderer Meinung sein. Aber diese Geschichte finde ich persönlich nachvollziehbar.
Ganz wichtig, ja. Das sind in Deutschland die Sinti oder ansonsten Roma oder Sinti und Roma. Ich habe einen Preis ausgelobt, Menschenrechtspreis, für Persönlichkeiten, die sich für die Belange der Sinti und Roma besonders einsetzen. Bis zu diesem Jahr war die bekannteste Preisträgerin Simone Weil. Tolle Frau, ich lande sie, sie ist mittlerweile gestorben, aber ich lande sie noch kennen. Und dieses Jahr wurde es Angela Merkel.
Angela Merkel hört auf. Wie fällt Ihre ganz persönliche Merkel-Bilanz aus, Herr Lautenschläger?
Sie hat uns zweifelsohne eine ruhige Periode von 16 Jahren jetzt verschafft. Mir war es zu viel der Ruhe, denn Reibung verursacht ja auch Energie. Und ich glaube, es wäre besser gewesen, also ein kleines Beispiel, dass wir heute in der modernen elektronischen Technologie ein Entwicklungsland sind. Das darf einfach nicht wahr sein.
Ja. Wobei man jetzt auch pro Merkel sagen könnte, vielleicht, das ist jetzt nicht allein ihr Ding, da haben andere auch die Entwicklung mit verschlafen.
Absolut, aber der Bundeskanzler, der Bundeskanzlerin, bestimmt du mal die Richtlinien der Politik. Und da wäre mir an sich lieb gewesen, dass sie mal auf den Tisch gehauen und sagen, nein.
Gilt das auch für das Krisenmanagement in Sachen Corona? Gilt das auch beispielsweise für diesen Klimawandel, für diese Klimaveränderung und diese sich möglicherweise anbahnende Klimakatastrophe?
Dieses Problem ist nur global zu lösen. Was nützt es der Mutter Erde, wenn in Deutschland sauber alles produziert wird, wenn im Rest der Welt die Umwelt verschmutzt wird?
Ja, aber wenn alle so argumentieren, ändert sich gar nichts.
Das ist richtig.
Also?
Also, lass uns hier sauber arbeiten, vorangehen, glaubwürdig vorangehen. Ich bin immer noch der Meinung, dass das E-Auto ein Etikettenschwindel ist.
Weil?
Die Meinungen schwanken, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zwischen 80.000 Kilometer muss ein Auto fahren oder 200.000, bis das E-Auto umweltmäßig günstiger ist als der Benziner.
Ah. Gut, da kann ich jetzt überhaupt gar nichts dazu sagen. Wir können es auch fast am Ende dieser Sendung nicht mehr auflösen. Klar. Und aufdröseln. Und eigentlich wäre es eine neue Sendung wert.
Aber kurze Antwort eben auf Merkel. Mir war es zu viel Schlafwagen.
Was jetzt kommen wird, sind Sie da optimistisch, wenn Sie sich die drei möglichen Optionen angucken?
Es ist ein Armutszeugnis, entschuldigen Sie diese Äußerung, ein Armutszeugnis für Deutschland, dass wir die Wahl zwischen diesen drei Kanzlerkandidaten haben.
Das ist ein sehr hartes Urteil.
Ja, ich glaube ein richtiges Urteil.
Auf der anderen Seite, wenn man sich andere Länder in Europa und auf der Welt anguckt, finden Sie da ein politisches System und handelnde Figuren, handelnde Spitzenpolitiker, die Sie gerne auch hier in Deutschland hätten?
Okay, also wenn ich Trump angucke, dann sind wir unheimlich gut bedient.
Den
in
gibt's
Deutschland.
Ja nicht mehr.
Wenn ich Johnson angucke, sind wir, glaube ich, auch ganz gut bedient.
Den gibt's noch.
Macron kann ich nicht beurteilen. Die Frage von Ihnen war berechtigt. Die Auswahl ist wirklich zwischen Not und Elend.
Zwischen Not und Elend. Was macht Ihnen Hoffnung für die Zukunft?
Ich glaube, dass in Amerika man jetzt sieht, dass eine Demokratie durchaus überlebt, auch wenn ein Trump da war. Und da bin ich auch bei uns felsenfest davon überzeugt. Es wird leider viel zu wenig darauf hingewiesen, dass Deutschland eine der liberalsten Demokratien in der Welt überhaupt ist.
Schützenswert und erhaltenswert?
Schützenswert und erhaltenswert, auf jeden Fall.
Danke, dass Sie bei uns waren.
Gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.